Manche Christen erleben harte Phasen, in denen eine Prüfung die nächste jagt und der Glaube scheinbar auf die Probe gestellt wird. Gerade dann stellt sich die Frage, wie ein reifes, stabiles Christsein aussehen kann, das nicht bei der ersten Erschütterung zusammenbricht. Jakobus öffnet einen Blick dafür, dass Gottes Ziel mit solchen Situationen nicht unser Untergang, sondern unsere Vollendung ist. Er möchte aus zerstreuten Einzelstücken unseres Lebens ein geordnetes Ganzes formen, das seine Weisheit und sein Leben widerspiegelt. Ausdauer, wenn der Glaube durch Prüfungen gereift wird. Wenn Jakobus dazu aufruft, Anfechtungen für lauter Freude zu halten, stößt das zunächst gegen unsere spontane Empfindung. Prüfungen fühlen sich nicht freudig an, sie nehmen uns Kraft, rauben uns Sicherheiten, konfrontieren uns mit unseren Grenzen. Jakobus schaut jedoch nicht zuerst auf das, was wir verlieren, sondern auf das, was Gott in diesen Situationen wirkt. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Prüfungen sind nicht bloße Zufälle oder Launen des Schicksals, sondern der Raum, in dem der Glaube, den Gott in der neuen Geburt geschenkt hat, gewissermaßen auf seine Tragfähigkeit hin geprüft wird. Wo der Glaube bewährt wird, entsteht etwas, das nicht mehr so leicht erschüttert werden kann, eine belastbare, tragende Ausdauer. Jakobus sagt in Vers 3, dass das Bewähren, das Erproben und Testen unseres Glaubens Ausharren hervorbringt. Ich kann bezeugen, dass mein Ausharren durch Widerstand und Prüfungen zugenommen hat. Die Prüfungen, unter denen wir leiden, bringen Ausharren hervor. Ausharren ist etwas anderes als Geduld. Man kann geduldig sein und doch wenig Ausharren haben. Unsere Geduld kann zerbrechlich sein. Was wir brauchen, ist eine ausharrende Geduld, und diese ausharrende Geduld ist Ausharren. Jakobus unterscheidet damit zwischen einer zerbrechlichen Geduld und einer geerdeten Standhaftigkeit. Man kann über manches hinwegsehen, sich zusammennehmen und eine Zeit lang geduldig sein, und doch genügt ein stärkerer Schlag, und alles bricht zusammen. Ausharren dagegen ist Geduld, die durch Feuer gegangen ist. Es ist die bleibende Entscheidung, sich in der Prüfung nicht von Gott loszureißen, sondern bei ihm zu bleiben, auch wenn vieles unverständlich bleibt. Jakobus fasst das Ziel so, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Vollständig heißt, in unserem Charakter fehlt keine Grundtugend. Ganz heißt, diese Tugenden sind miteinander verbunden, bilden ein inneres Bild, das stimmig ist und nicht in sich widersprüchlich. So werden Prüfungen zu einem Werkzeug der regierenden Wege Gottes. Was in der neuen Geburt als göttliche Natur in uns gelegt wurde, soll durch Widerstände, Verzögerungen und Enttäuschungen sichtbar werden. Ohne Widerstand bleibt auch ein starker Muskel unentwickelt, ohne Gegenwind lernt kein Segelboot, gegen Strömungen seinen Kurs zu halten. In ähnlicher Weise bringt eine bewährte, getestete Lebensgeschichte die unsichtbare Gnade ans Licht. Jakobus verheißt daher, gesegnet ist der Mann, der in der Prüfung standhaft ausharrt, denn nachdem er sich durch Erprobung bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Was heute verborgen als inneres Leben in uns wirkt, wird einst als sichtbare Herrlichkeit erscheinen. Diese Perspektive nimmt dem Schmerz der Prüfung nicht seinen Ernst, aber sie gibt ihm einen Sinn. Der Blick auf die Krone des Lebens löst uns aus der Enge des Augenblicks und verbindet das Heute mit dem kommenden Tag Christi. Wer in den Anfechtungen nicht wegläuft, sondern bei dem Herrn bleibt, sammelt nicht in erster Linie äußerbare Erfolge, sondern inneren Reichtum, Vertrauen, Sanftmut, Treue, die auch im Druck Bestand haben. So wird das eigene Leben nach und nach zu einem stillen, aber deutlichen Zeugnis dafür, dass Gottes Kraft gerade in der Schwachheit wirksam wird. In diesem Licht kann die Seele aufatmen, kein Leiden ist vergeblich, das uns tiefer in die Gemeinschaft mit Christus hineinführt und uns vorbereitet auf das, was er schon längst für die Seinen bereithält. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Prüfungen verlieren ihren reinen Bedrohungscharakter, wenn innerlich klar wird, hier geht es nicht nur um das Bestehen einer schwierigen Phase, sondern darum, dass Gott den Glauben vertieft und zu einem geordneten, ganzheitlichen Zeugnis formt. Wer seine Geschichte aus dieser Perspektive lesen lernt, entdeckt mitten im Druck Spuren göttlicher Treue und ahnt, dass im Verborgenen bereits etwas von der kommenden Krone des Lebens Gestalt gewinnt. Weisheit und Glaube, Gottes Großzügigkeit mitten in der Unsicherheit. Prüfungen bringen nicht nur unsere Kräfte an Grenzen, sie verwehren oft auch unseren Blick. Wege, die eben noch klar erschienen, verlieren auf einmal ihre Konturen. Jakobus nimmt dieses Erleben ernst, wenn er schreibt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Vollkommenheit im Alltag bedeutet nicht, jede Situation von vornherein im Griff zu haben, sondern inmitten der Unübersichtlichkeit Zugang zu einer höheren Sichtweise zu finden. Gott hat seinen ewigen Vorsatz nicht planlos gefasst, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Derselbe Gott, der mit solcher Weisheit den großen Heilsplan entworfen hat, hält diese Weisheit nicht zurück, wenn es um die konkreten Kreuzungen, Spannungen und Entscheidungen unseres Lebens geht. In Vers 5 sagt Jakobus, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Durch seine Weisheit hat Gott in Christus seinen ewigen Plan gefasst und ihn ausgeführt. Und in seiner neutestamentlichen Ökonomie hat Gott Christus zuerst zu unserer Weisheit gemacht. Die Weisheit Gottes ist für die praktische christliche Vervollkommnung notwendig. Deshalb müssen wir Gott darum bitten. Darum stellt Jakobus Gottes Herz vor uns, er gibt willig und nichts vorwerfend. Kein heimliches Augenrollen im Himmel, wenn die nächste Frage aus unserem Leben aufsteigt, keine Abwertung, weil wir zum wiederholten Maliachi nicht wissen, wie weiter. In Christus hat Gott uns mehr als nur einzelne Ratschläge geschenkt, von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. Weisheit ist in diesem Sinn nicht bloß kluge Abwägung, sondern Ausdruck der Person Christi in uns, ein nüchterner, zugleich hoffnungsvoller Blick, der die Dinge von Gottes Ziel her einschätzt und deshalb nicht in Panik oder Zynismus verfällt. Doch Jakobus verschweigt nicht die Spannung, in der diese Weisheit empfangen wird. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Das Bild der Welle zeigt, wie innerer Zweifel das Herz zerrissen macht, Maliachi trägt die Welle des Vertrauens, Maliachi schlägt die Flut des Misstrauens entgegen, und nichts kommt zur Ruhe. Glaube im Sinne der Schrift ist nicht ein heroischer Sprung ins Ungewisse, sondern das schlichte Festhalten an der Zuverlässigkeit Gottes, auch wenn vieles im Detail unsichtbar bleibt. Wer so bittet, bindet seine Unsicherheit an den Charakter dessen, der gibt, und nicht an die eigenen wechselnden Eindrücke. In diesem Zusammenspiel von Weisheit und Glaube wächst eine praktische Vollkommenheit, die erstaunlich bodenständig ist. Weisheit ordnet Situationen ein, Glaube verankert das Herz in Gott, zusammen bewahren sie davor, von Umständen beherrscht zu werden. So entsteht inmitten von Druck und Unklarheit eine Art innerer Geradlinigkeit, Entscheidungen werden weniger aus Angst, mehr aus Vertrauen getroffen, Worte weniger aus Impuls, mehr aus Besonnenheit gesprochen. Wer auf diesem Weg bleibt, erfährt, dass Gottes Großzügigkeit nicht nur ein Lehrsatz bleibt, sondern in konkreten Fragen, Gesprächen und Wegscheiden spürbar wird, und die Seele findet, manchmal erst im Rückblick, eine leise, aber tiefe Bestätigung, Gott hat getragen, geführt und mehr Einsicht geschenkt, als aus der Situation selbst zu erwarten gewesen wäre. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Weisheit bitten und zugleich im Glauben festhalten bedeutet, die eigene Begrenztheit nicht zu verleugnen, sondern sie in die Hände dessen zu legen, der den ganzen Weg überblickt. In dieser Haltung werden auch unklare Phasen zu Lernfeldern göttlicher Treue, in denen der Blick auf Christus, unsere Weisheit, das Herz sammelt und der inneren Zerrissenheit eine stille, tragende Mitte entgegensetzt. Die Vergänglichkeit des Irdischen und die Krone des Lebens. Jakobus zeichnet das Bild eines Feldes im Sommer, das Gras steht grün, die Blume blüht, alles wirkt lebendig und gesichert. Dann steigt die Sonne höher, ihre Glut trocknet den Boden aus, und was eben noch frisch war, beginnt zu welken. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Ansehens ist verdorben, so wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Mit dieser Sprache entlarvt Jakobus die Suggestion, Reichtum und gesellschaftliche Stellung könnten die tiefen Unsicherheiten des Lebens auf Dauer überdecken. Besitz, Status, sogar Bildung haben eine reale, aber begrenzte Bedeutung. Unter der Glut der Umstände, Krankheit, Verlust, Umbruch, Tod, zeigt sich, dass sie kein endgültiges Fundament tragen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Erniedrigung, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Weil solche Dinge geschehen, sollten wir unser Vertrauen nicht auf unsere Umgebung, unseren Reichtum, unsere Stellung oder unsere Bildung setzen. Darum kann Jakobus sagen, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Der niedrige Bruder, der menschlich wenig vorzuweisen hat, wird eingeladen, seine Würde nicht aus dem Spiegelbild anderer, sondern aus Gottes Zuspruch zu nehmen. Gott hat uns in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt, damit wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Das ist eine Hoheit, die dem Wechsel der Umstände entzogen ist. Und der Reiche darf seine Erniedrigung preisen, wenn Gott ihm zeigt, wie brüchig seine Sicherheiten sind. Diese Entkleidung ist nicht Demütigung um ihrer selbst willen, sondern Befreiung aus falschen Sicherheiten, die ohnehin vergehen. In diese Sicht der Vergänglichkeit hinein stellt Jakobus die Verheißung der Krone des Lebens. Wieder greift er die Prüfungsdimension auf, gesegnet ist der Mann, der in der Prüfung standhaft ausharrt, denn nachdem er sich durch Erprobung bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Glauben bedeutet, das göttliche Leben als Geschenk anzunehmen, lieben bedeutet, sich diesem Leben zu öffnen, es wirken zu lassen und ihm Vorrang vor allem Äußeren zu geben. In den Spannungen, Verlusten und inneren Kämpfen wird dieses Leben nicht zerstört, sondern vertieft. Wo äußere Kronen, Ansehen, Einfluss, Erfolg, wanken oder zerbrechen, wird eine andere Krone vorbereitet, die sichtbare Teilhabe an dem Leben, das Christus selbst ist. So führt die Erkenntnis der Vergänglichkeit nicht in Bitterkeit oder Resignation, sondern in eine nüchterne Freiheit. Wer weiß, dass die Blume des Grases vergehen muss, kann sich an ihrer Schönheit freuen, ohne sie zu verwechseln mit dem, was trägt. Prüfungen, die äußere Sicherheiten erschüttern, gewinnen dadurch einen anderen Klang, sie sind nicht nur Verlust, sondern zugleich Einladung, den Schwerpunkt zu verlagern, weg von dem, was glänzt, hin zu dem, was bleibt. In dieser Bewegung reift eine Hoffnung, die nicht von der momentanen Lebensphase abhängt, sondern im kommenden Reich Christi ihre volle Gestalt finden wird. Schon jetzt kann das Herz von dieser Zukunft her leben und mitten in der Vergänglichkeit einen Vorgeschmack des Bleibenden kosten, die stille, unbeirrbare Freude, einem Herrn zu gehören, dessen Zusagen nicht welken. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Die Bilder von Gras und Blume schärfen den Blick für die Zerbrechlichkeit aller äußeren Sicherheiten, ohne ihren Wert zu leugnen. Wer sie in diesem Licht sieht, kann Verluste und Umbrüche nicht nur als bedrohliche Brüche, sondern auch als Wegmarken verstehen, an denen die Liebe zu Christus vertieft und der innere Blick auf die kommende Krone des Lebens klarer wird, eine Hoffnung, die leise, aber beständig über das Sichtbare hinausweist. Herr Jesus Christus, du kennst jede Prüfung, jeden Verlust und jede verborgene Sorge, die unser Herz bewegt, und du lässt nichts davon ohne Sinn zu. Stärke unseren Glauben, damit aus unserem zerbrechlichen Vertrauen eine bewährte Ausdauer wird, die sich an deinem treuen Herzen festhält. Lass uns deine Weisheit empfangen, damit unser Blick klar wird für das, was vergeht, und für das, was in deinem Reich Bestand hat. Wo unser inneres Leben zerrissen ist, ordne du unsere Seele neu aus der Gewissheit heraus, dass du der großzügige Vater bist, der gerne gibt und nicht vorwirft. Fülle unsere Liebe zu dir, damit das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, heranreifen und eines Tages als Krone des Lebens vor dir sichtbar werden kann. In allem, was wir erleben, bewahre uns in der Hoffnung auf dein kommendes Reich und in der Freude, dass nichts uns aus deiner Hand reißen kann. Amen.